30. Januar 1968, Dienstag. Hier haben wir Mr. Weißzand, Dimitri, der uns so oft seinen Vornamen anbietet, damit er sagen kann, Gesine. Gesine, sagt er, und bleibt so schwergewichtig stehen inmitten des Rudels Fußgänger, das auf die Südseite der 96. Straße sich in Gang setzt. Es ist an ihm nicht gut vorbeikommen. Gesine, sagt er, und gewiss wollen wir seine Überraschung, sein herzliches Lächeln für Wiedersehensfreude nehmen. Er trifft Mrs. Crespall aber nicht selten auf dem Broadway und es ist doch oft genug mit drei Worten über das Wetter und Maries Schule abgegangen. Gesine, sagt er, wird sein polnisch-russisches Erbe an Sprachen wohl nie mehr mit amerikanischem Mantel behängen lernen, wird Mrs. Crespall womöglich vor Schaufenstern und Passanten umarmen. Ein Slave den anderen, denn ihm ist Mecklenburg slawisch. Da zieht man ihn doch lieber in Charlies gutes Essgeschäft zu einer Viertelstunde bei Kaffee und was ihm sonst nicht aus dem Kopf will. Hi, Charlie. Nicht wahr, Charlie? Solch nässliches Wetter. Schwarzen Kaffee, den von heute Morgen. Ruf mal Marie an. Ich werde hier aufgehalten. Dies ist Mr. Weißzand. Professor Weißzand? Also nicht Professor. Dieser Herr mit der kurzärmeligen Fleischerjacke, den flinken Unterarmen, dem Theologengesicht unter der strengen Haarbürste, also ist der städtische Meister des Buchweizenpfannkuchens. Charles, Charlie eben. Das war nicht, woran Mr. Weißzand liegt. Ihm ist offenbar dringlicher, Mrs. Crespall im Vertrauen zu sagen, dass sie schlecht aussieht. Nicht schlecht geradezu, aber müde, abgearbeitet. Blickfaul. Was ist denn das für ein Anfang, Mr. Weißzand? Harte Arbeit, Mrs. Crespall? Arbeit eben. Was für eine Arbeit das eigentlich ist, möchte Mr. Weißzand wissen. Hat seinen Kopf so beständig aufgehängt in Stützen der Hand. Blickt so treu, so fürsorglich, als wollte er wirklich erzählt haben, dass die Angestellte C. von hier mit der Subway 10 Minuten fährt zum Times Square. Von da noch einmal 5 braucht zum Grand Central und noch 12 Minuten zu Fuß gegen 9 Uhr die Hülle von der Schreibmaschine nimmt, und zwar an 5 Tagen der Woche. Bis 5 Uhr nachmittags, bis zu dieser Minute, in der sie immer noch nicht nach Hause gelassen wird, Mr. Weißzand. Es ist eine Maschine mit Kugelkopf, falls es das war. Das war es nicht. Und warum lassen Sie sich einen Bart stehen, von Ohr zu Ohr? Mr. Weißzand? Wenn Mr. Weißzand zu glauben ist, so wächst ihm der Bart nicht aus einer Wette. Aus Kummer sprießt ihm das rotstopplige Gewusel. Um das nicht zu hören, werden wir ihm den Beruf der Fremdsprachenkorrespondentin zum Denken geben. Na? Deutsch, Französisch, Italienisch und Amerikanisch und Englisch, Mr. Weißzand. Er begreift nicht, wozu eine Bank solchen Posten besetzt. Er trinkt ein wenig von Charlies schwarzem Kaffee, setzt die Tasse verwundert ab, füllt sie mit Zucker nach, probiert noch einmal, setzt kopfschüttelnd ab. Es ist ihm unerfindlich, der Kaffee, die Bank. Einem französischen Kreditgeschäft schreibt Mrs. Crespall auf Französisch, was ihr Arbeitgeber wünscht, einem italienischen auf... Aus Höflichkeit? Aus Pfleglichkeit, Mr. Weißzand. Und durch die psychologischen Gewinne werden die Personalkosten in der Tat aufgewogen? Das ist nicht eben ein Geschäftsgeheimnis, nur dass nicht der es weiß, der daran arbeitet, sondern wer daran verdient. Fragen Sie meinen Vorgesetzten, Mr. Weißzand, Gerozny, Vizepräsident. Mr. Weißzand stellt das so gelassen fest, um die Ausfragerei im Gang zu halten. Es ist ihm nicht aufgegangen, dass er eine Kenntnis verraten hat. Nicht Rosny, ein Vizepräsident und eine Sekretärin. Nein, die Chefs der Büros für Italien und Frankreich, seltener der für Westdeutschland. Dort sind sie inzwischen des Amerikanischen mächtig. Und gibt es nicht jemand, der Mrs. Crespalls Formulierungen überprüft? Es gab da Miss Gwendoline Bates, eine Absolventin der Universität Wasa, Jahrgang 1918. Aus der Depression und dem Heiratsmarkt gerettet. Durch die Bank. Der Bank so ergeben, dass sie sich Arbeit machte, wenn keine da war. bestellte die Übersetzer in ihr Büro und zog mit langem Bleistift aus hoch angehobenem Handgelenk Striche durch das Französisch, das zu ihrer Zeit nicht gesprochen wurde. Nicht bösartig, nur aus Trauer, herrschsüchtig. Dann bestand sie während einer Konferenz in Bern zu hartnäckig auf einer ihrer Formulierungen. Alles zum Besten des Unternehmens. Und bekam zum Abschied die Medaille des Präsidenten in Silber. Und kein Bankett. Lebt jetzt bei Verwandtschaft in Colorado und schreibt stolze, reinweg sehnsüchtige Briefe. Immer noch nicht hat sie erfahren, dass es ohne sie abgeht wie im skandinavischen und spanischen Sektor auch. Wenn Sie einmal nach Denver kommen, Mr. Weißzand, nehmen Sie die Bundesstraße 25 in Richtung Pueblo, wenden sich bei Greenland nach links. Das ist nicht, was Mr. Weißzand wissen will. Ob Mrs. Kressbal nicht auch Russisch kann. Ach was, Weißzand, 6 Jahre Russisch hat meine Klasse gelernt und in der ganzen Stadt nicht ein Russe, mit dem wir hätten sprechen dürfen. Die hausten hinter hohen grün gestrichenen Zäunen. Die Offiziere benutzten nicht die öffentlichen Verkehrsmittel. Und wenn ein Gemeiner über die Bretter kletterte und war unterwegs nach nichts als einer Flasche Schnaps. Das weiß Mr. Weißzand. Wo immer eine Tatsache als antikommunistisch verstanden oder missverstanden werden kann, nimmt er sie mit kurzem, zuschnappendem Nicken vorweg, hat Zustimmung vorgetäuscht und einen Tadel erteilt. Und will er nun noch einmal hören, dass diese Bank in New York nicht gierig ist auf Geschäfte mit den sowjetischen Banken in Europa, sondern wartet, bis die kämen und sei es Foxhort in Zürich, die Moskau Narodny in London oder die Bank Commercial Pour l'Europe du Nord in Paris? Die Politik des Unternehmens ist in dieser Richtung als nicht aggressiv zu bezeichnen. Wiederhole, nicht aggressiv. Aber doch in der tschechoslowakischen. Mr. Weißzand sitzt immer noch so bequem angelehnt wie vorhin, blickt gütig, kindlich, hat das ganze Gesicht voll gutem Willen, Entgegenkommen, Herzlichkeit. Er hat von Mrs. Kressbals tschechischem Unterricht bei Kreslil gehört. Ganz harmlos, durch unsere Mrs. Verwalter, nichts als Anteilnahme treibt ihn. Das Verlangen nach der Wahrheit. Und der Freundin ein Recht. Das wird eine private Reise nach Prag in diesem Sommer. Sonst nichts, Mr. Weißzand. Mr. Weißzand findet es sehr gründlich, für bloß Ferien eine ganze Sprache zu lernen. Noch immer nicht ist ihm Zudringlichkeit nachzuweisen, nur, dass seine Augen etwas aufmerksamer geworden sind, nahezu siegesgewiss. Wenn sie in ihr eigenes Land nicht mehr dürfen und müssen Freunde in einem Fremden treffen und wollen 3 Wochen lang begreifen, was um sie vorgeht, was würden sie tun, Mr. Weißzand? Mr. Weißzand würde eine beliebige Sprache lernen, wenn er damit einen Freund aus Polen holen kann. Dennoch ist er erschrocken, einen Augenblick nicht auf der Hut. Der fürsorgliche Blick ist ihm abgerutscht, wie einem ertappten Lügner, sodass er eine Weile braucht, ehe er ansetzen kann zu tief atmenden Nickbewegungen und dem Ausdruck seiner Bewunderung. Findet er wunderbar. Das ist nicht ausgesprochen worden. Mr. Weißzand will alles verstanden haben, wünschte sich nicht weniger als einen Händedruck, verirrt sich in seiner Verlegenheit in Komplimente. Will sich getäuscht haben, findet Mrs. Kressbal heute Abend von blühendem Aussehen. Kirsine, sagt er. Hier haben wir Mrs. Kressbal, müde, ohne Lust zur Arbeit, blickfaul, etwas taub inmitten des langwierig genauen Gesprächs zwischen Charlie und seiner Kundschaft. Munteren, breitschultrigen Männern, die so ausführlich Gerichte verzehren, als kämen sie eben aus dem Bett und fingen jetzt erst an mit dem Tag. Die genussvolle Geschicklichkeit, mit der Charlie seine Steaks und Hamburger auf dem Kohlengrill wendet, der würzige Bratrauch, die gesellige Wärme, alles ist sehr entfernt. Fast unerträglich sind die 5 Minuten, bis Mr. Weißzand allein auf dem Broadway in die nasse Dämmerung davonschreitet. In einen prächtigen Trenchcoat britischer Machart gerüstet, die bis in die Mitte des Schädels nackte Stirn versonnen und verärgert erhoben unterwegs zu soziologischen Studien, nicht solchen der internationalen Finanzwirtschaft. Ein Mann der gefühlvollen Begrüßungen und Abschiede. Ein Freund, der unkenntlich geworden ist. Was wollte denn Dimitri, fragt Marie, die im Schwimmbad unter dem Hotel Marseille gewartet hat, ganz verkleidet in der engen weißen Kappe. Kaffee nicht allein trinken. Hat er wieder Nazis in Westdeutschland gefunden? Nein, es war, dass von einem Dollar des Nationalhaushalts 13 Cent auf Erziehung und Gesellschaft gehen, aber 14 auf den Krieg in Vietnam und 43 auf Ausgaben für die Verteidigung. Der macht bald wieder eine Demonstration an der Columbia, sagt Marie, nimmt ihren Schlüssel vom Handgelenk, wirft ihn ins Wasser, springt in einem gleitenden, vergesslichen Ansatz hinterher. Wir entschuldigen uns, Mrs. Crespal. Auf Eleganz kommt es mir nicht an. Aber uns, Gesine, und wir hätten es so nicht angefangen. Und wenn ich mich nun irre, dann hast du dich geirrt, Gesine.